Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Wir befinden uns momentan inmitten des Lebens von Silvia Wetzel, ihrer Biografie, die wir gerade nochmal gemeinsam uns anschauen. Und von daher sind wir jetzt bereits angekommen in den frühen 90er Jahren. Silvia, du bist nach Brandenburg gezogen. Ich kann mich erinnern, als ich damals das hörte, dachte ich mir noch, was macht sie denn jetzt in Brandenburg? Es war ja der Anfang der 90er Jahre, Brandenburg war noch relativ ein junges Bundesland. Und ja, du warst ja als Pionierin, weil mit der ganz früh dabei, das Land zu besiedeln. Vielleicht magst du mal was erzählen, überhaupt zu der Idee, zu dem Projekt. Es ist ja auch ein Frauenprojekt, soweit mir bekannt ist. Und ja, erzähl doch mal, wieso Brandenburg in den frühen 90er Jahren?
Das hat eine kleine Vorgeschichte. Und zwar Anfang 89 hatte ich nach 8 Jahren Leitung eines buddhistischen Zentrums in Niederbayern die Sehnsucht nach einem Zimmer für mich allein, weil ich angefangen hatte zu unterrichten. In Mitte der 80er und dann nach Hause zu kommen und da findet gerade ein Kurs statt und wir haben nur 2 Bäder, eins für Frauen, eins für Männer. Das heißt, ich habe mich im gleichen Bad gewaschen wie unsere Kursteilnehmerinnen und wurde dann gedacht, ach, machst du auch zum ersten Mal einen Kurs hier oder was weiß ich was. Also ich habe gemerkt, es ist so anstrengend und damals hatte ich eine Freundin in Frankfurt. Die waren auch bei meinem ersten Seminar gewesen, waren 3 Frauen, Frauen auf dem Weg, 1987. Und da hatte ich einen Kontakt nach Frankfurt und dann bin ich nach Frankfurt gezogen, weil das war Anfang 89. Und ins eingeschlossene Berlin wollte ich nicht zurück, weil da hatte ich ja studiert, ich kannte das und das wollte ich nicht. Und ich wollte, habe zuerst nochmal überlegt, auf dem Land zu bleiben, in den Bayern. Und dann hat meine Nachfolgerin im Leiten des Instituts, des Ariyatara-Instituts, gesagt, geh weit weg, sonst kann ich nie übernehmen. Sonst rennen die immer alle zu dir, wenn du in der Nähe wohnst. Und dann bin ich nach Frankfurt und habe 4 Jahre in Frankfurt gewohnt. Und in der Zeit fiel die Mauer nach einem Dreivierteljahr. Ich habe das gar nicht mitgekriegt damals, weil wir eine Tagung hatten. Menschenrechte haben eingeklammert, kein Geschlecht mit den italienischen Frauen vom Frauenbuchladen und von der Uni und Luis Irigaray und da war richtig was los. Und wir haben das erst abends um 10 mitgekriegt, weil wir halt Tagung hatten und diskutiert haben. Haben wir nicht nebenbei Radio gehört oder Fernsehen geguckt. Und da war plötzlich eine andere Öffnung da, aber man wusste ja noch nicht, wie es weitergeht. Und dann bin ich noch bis 93 Frühjahr in Frankfurt geblieben und in der Zeit haben mich 2 Freundinnen aus den 80er Jahren, die ich gut kannte, angerufen und gesagt, wir kaufen ein Grundstück in Brandenburg südlich von Berlin in der Nähe von einem Bahnhof, Ludwigsfelde. Hast du Lust, dir das anzugucken? Und dann bin ich beim nächsten Besuch in Berlin, ich war ja regelmäßig in Berlin und habe Seminare gegeben, sind wir da rausgefahren, haben im VW-Bus dort übernachtet, damit wir den Morgen mitkriegen, haben den Frühling dort mitgekriegt und ich habe gedacht, das war 92, also da, als wir es überlegt hatten. Ich laufe auf dem Grundstück rum, das war ein erhaltenes Haupthaus, ein Vierkanthof, eine unausgebaute Scheune, ein Schweinestall und halt Kartoffeläcker drumherum und Mohnblumen. Ich laufe auf dem Grundstück rum und habe nach der halben Stunde das Gefühl, hier will ich alt werden. Dann habe ich gesagt, das ist mein Gefühl jetzt, ich schlafe in der Nacht drüber, aber ich habe Freundinnen in Berlin, ich habe euch in Berlin immer gehabt, ich habe Kontakt, ich mag auch die Energie von Berlin, aber auf dem Land leben, ich bin halt ein Landkind, bin auf dem Land aufgewachsen, zwar in einer kleinen Stadt, aber ich mag Land. Und dann haben die das renoviert, das Haupthaus, dann haben wir erst 93 im Frühjahr sind wir dann umgezogen und haben in dem Haupthaus zu dritt gewohnt, in zwei Wohnungen. Ich habe oben in einer kleinen Wohnung, Bad hatten wir zu dritt, aber das war ja kein Problem. Ich hatte eine Miniküche, eigenes Zimmer, wunderbar. Und als das gut lief, war irgendwie klar, wir bleiben da und bauen nach und nach die anderen Räume um, also die Häuser. Und in der Zeit hatte ich Marita kennengelernt und dann haben wir 2 Jahre sozusagen eine Fernbeziehung gehabt, ich in Jütchendorf und sie in Berlin. Und sie ist ja Berlinerin. Und die hat eine Weile gebraucht, um sich zu überlegen, ob sie aufs Land zieht. Und dann sind wir 97 im Frühling eingezogen in unser eigenes Haus. Da, wo der ehemalige Schweinestall war, alles abgerissen und neu gebaut, sehr ökologisch, gut gemacht, schön im Garten. Ja, und dann habe ich da gewohnt. Das heißt, ich war insgesamt 30 Jahre da draußen auf dem Land. Und ich finde es sehr interessant, dass ich 2 Jahre später, 1999, mein erstes Buch fertiggestellt habe. Ich war zu Hause, habe mich an dem Ort wohlgefühlt, in der Beziehung wohlgefühlt, war weniger abgelenkt durch Stadt. Ich war einfach unterwegs, habe Kurse gegeben an buddhistischen Zentren, wo sowieso immer wieder ein Teil Schweigen war. Das war auch auf dem Land. Außer mal, das war dann später, als ihr hier das gegründet habt, Lotus Vihara, dann war ich natürlich auch in Berlin, aber ist ja auch eine Oase hier. Das heißt, ich liebte das Land, fühlte mich wohl und hatte genug Abwechslung, Reisen, und es passte auch für unsere Beziehung wunderbar. Marita ist Künstlerin, die Atelier da draußen, die arbeitet gern für sich, ich arbeite gern für mich und dann bin ich weg und dann komme ich wieder und es war perfekt für uns.
Ja, gut nachvollziehbar. So habe ich euch damals auch erlebt, ich kann mich erinnern, bei Festen oder so. Und, aber wie war es denn? Ich meine, ihr wart jetzt die einzigen Wessis erstmal in Jütchendorf. Wie war denn so die Anbindung? Ich meine, du bist ja auch eine, die dann das Dorfleben so schätzt und den Kontakt und das Haus. Das Anwesen war ja ein bisschen außerhalb, stand so am Rande. Wie war das mit dem Gefühl des Ankommens in Jütchendorf für euch? Für
also Jütchendorf war ein klassisches preußisches Straßendorf, von Friedrich errichtet für seine Soldaten. Die haben alle sozusagen ein Stück Land gekriegt, damit sie sich selber ernähren können und ein Haus. Und wenn dann Krieg war, so sind sie halt wieder eingezogen worden. Aber die haben mit ihren Familien praktisch dort gelebt. Schöne alte Backsteinhäuser und so. Und als ich damals ankam, wir hatten gegenüber einen Bauern, und bin ich natürlich sofort rüber und habe geklingelt und habe mich vorgestellt, oder wir haben uns vorgestellt, aber häufig habe ich das gemacht. Und dann fragte ich den, wie viele Leute sind es denn im Dorf? Und dann fing der an zu zählen mit beiden Händen und sagte 115 mit allen Kindern. Und das ist der Speckgürtel von Berlin. Das heißt, wir hatten keine Rechten dort. Wir hatten immer so eine Dorfvorstehergruppe und da war eine Zeit lang eine Grüne dabei. Und in unserem Landkreis wurde zum Teil ganz viel Grün gewählt. Der BUND hat den See gekauft und einen Teil vom Wald. Also da war so eine Aufbruchstimmung. Am Anfang gab es sogar noch einen Miniladen, ein alter Konsum, wie das ja in der DDR hieß. Konsum, aber anders gedacht. Ja, und ich meine, ich war jung. Dann bin ich halt immer halt ein Auto gehabt, klar, gebraucht, gekauft von einer Freundin und sind halt nach Ludwigsfelde einkaufen gefahren und waren da zufrieden. Und die Leute waren total nett. Und irgendwann, was macht denn unser Mädelhof? Also, wir wussten, wir sind ein Frauenprojekt, aber waren die völlig entspannt.
Ja, und du warst ja auch, wie du sagst, zum einen viel unterwegs, das macht natürlich auch was aus. Ne? Ja, wieder zurückzukehren ins Dorf, ist ja was anderes, wenn man jetzt nur im Dorf lebt. Ich glaube, da werden wir auch noch zu sprechen kommen drauf. Vielleicht auf die Zeit von Corona, wo sich das dann schon auch verändert hat. Aber jetzt erstmal, du sagst, du hast dann dein erstes Buch geschrieben. Welches war das?
Herz des Lotus, Frauen und Buddhismus.
Ah, ganz wichtiges Standardwerk. Ganz übrigens lege ich allen ans Herz, ja, die etwas über gerade auch weiblichen Buddhismus oder auch ne, grüne Tara ja, natürlich ja. erfahren wollen. Unbedingt, ja. Und dieses Sitzen dann da draußen auf der Terrasse, schreiben, dann wieder aufbrechen, Seminar geben, zurückkehren. Klingt so nach einem runden Lebenskonzept erstmal für längere Zeit.
Also ich habe mich da wirklich 30 Jahre wohlgefühlt. Wir haben zwar zwischendurch, als unser Haus gebaut wurde, sind wir kurz nach Berlin gezogen, um auch zu testen, ob wir als Paar zusammen leben können. Aber das hat geklappt und dann, sobald das Haus fertig war, sind wir wieder rausgezogen. Also ich hatte das Gefühl, da will ich alt werden. Das passte. Und eben diese Mischung zwischen Reisen, unterwegs sein, dann habe ich natürlich dadurch meine Freundschaften überall pflegen können. Wenn ich ein Seminar in Bremen machte, eine alte Freundin in Bremen, Leute in Berlin, in Hamburg, in Frankfurt, meine Frankfurter Connections, überall konnte ich Beziehungen pflegen, München. Das war schon unheimlich schön. Aber dann diese Ruhe auf dem Land und dieses Gefühl, wir haben dann 2002 das Haus gekauft, auch wieder über Bekannte mit dem Finanzkontor Berlin Kontakt, die für Frauen sorgen, die dafür sorgen, dass Frauen Eigentum erwerben können, vor allem Selbstständige, weil die ja sonst im Alter so wenig Rente kriegen. Und dann kann man, haben sie immer gesagt, dann können sie ihr Haus aufessen. Ja? Also das war, es war rund. Freundlicher, wir sind immer zum Dorffest gegangen, wir wurden gefragt, backt ihr wieder einen Kuchen und kommt ihr zur Weihnachtsfeier oder zum Weihnachtsbasteln oder Tee trinken oder weiß ich was. Also wir sind da auch hingegangen und haben getanzt, dass zwei Frauen da miteinander tanzen, das hat da überhaupt niemand gestört. Mal habe ich eine spanische Freundin, bei der ich wohnte, wenn ich in Spanien war, die hat mich besucht. Dann habe ich die halt mitgenommen zum Dorffest und dann hat natürlich der Dorfvorsteher und so, die haben dann alle mit ihr getanzt, weil sie das toll fanden. Jemand aus Spanien und es war einfach völlig entspannt.
Ja, schön. Ja, das klingt schön. Leben in Brandenburg.
Ja.
Irgendwann hat es sich dann ja wohl verändert, weil sonst würdest du heute immer noch in Brandenburg leben. Was meinst du, so rückwirkend war denn die Zeit, wo sich das dann vielleicht verändert hat?
Also ein Einschnitt war natürlich 2020, die Corona-Zeit, aber das war nicht der Hauptpunkt. Das war, und ich konnte ja Wochenende, also ein einziges Wochenende bei mir ist ausgefallen, wo man nicht, wo ich nicht hierher kommen konnte und ein Seminar machen in Berlin, im Lotus Vihara, aber ansonsten war das mit bestimmten Regeln, Abstandsregeln und so weiter, Masken, war das möglich. Ich konnte alle meine Kurse, Wochenendkurse, die Wochenkurse, da habe ich gemerkt, das war so eine Hilfe, also wie eine Vollbremsung, Corona. Ich habe Frauen ausgebildet und habe gemerkt, dieses Abwarten, in jedem Bundesland gibt es andere Regeln für Kurse in der Corona-Zeit, ob das jetzt Niedersachsen ist oder Rheinland-Pfalz oder NRW oder Bayern oder überall sind andere Regeln. Und dann habe ich gemerkt, es ist mir zu anstrengend und überhaupt, ich glaube, ich habe zu viel gearbeitet bislang. Und dann habe ich an meine ausgebildeten Schülerinnen die Kurse abgegeben, die alle meine Kursteilnehmer kannten die ja, weil die immer assistiert haben. Das heißt, das war, die wollten, die Teilnehmerinnen haben das akzeptiert, auch die Teilnehmer. Ich mache auch, habe immer gemischte Kurse gemacht und ich konnte weiter die Wochenenden machen. Und dann habe ich gemerkt, aber auch, natürlich, weil ich ein bisschen mehr zu Hause war, aber unsere Freundinnen sind alle älter geworden. Die wollten nicht mehr rauskommen und uns besuchen, was sie am Anfang total gerne taten. Wir haben die ganzen runden Geburtstage draußen auf dem Land gefeiert und die kamen, freuten sich. Und dann habe ich gemerkt, ich fahre nicht mehr gerne abends Auto. Das heißt, Abendveranstaltungen sind anders. Selbst Abendeinladungen bei einer Freundin, die Geburtstag feiert in Berlin. Und dann um 21, 22 Uhr nach Hause fahren. Wir hatten zwar eine tolle Anbindung mit der Autobahn und so, es war prima, aber Irgendwann habe ich gemerkt, es ist mir zu anstrengend und ich denke ja weiter. Ich wusste ja, das ist der Sommer, wo wir 74 geworden wären. Dann haben wir uns überlegt, ja, jetzt sind wir Anfang 70 und irgendwann werden wir 80. Es gibt keinen Laden im Dorf. Kaffee trinken, die anderen haben zum Teil noch gearbeitet, die anderen Frauen auf dem Hof. Das heißt, wir waren tagsüber alleine und einkaufen, Ärzte, nach Berlin fahren, immer muss man Auto fahren. Und dann entstand diese Idee, wegzuziehen. Dann haben wir uns noch zwei Seniorenwohnanlagen angeguckt, sogar ein Altenheim in Schöneberg, was zwar vom Bau her nicht schön ist, aber halt in Schöneberg am Winterfeldplatz. Wunderbar, Einkauf, Markt, alles Kaffee, alles da, U-Bahn, also bestens Buchladen, alles wunderbar angebunden. Aber ich habe gemerkt, Berlin ist mir zu laut inzwischen. Und jetzt war dann halt das Problem, Marita ist Berlinerin, in Berlin aufgewachsen, malt, das heißt, sie ist alleine zu Hause mit ihrer Arbeit. Die muss raus, immer wieder Ausstellungen besuchen. In zwei Künstlervereinen ist sie dabei, mit denen zusammen Ausstellungen organisieren. Und ich habe gemerkt, ich gehe nicht nach Berlin. Das war in den 70ern prima. Ja, Anfang der 90er mal für 2 Jahre in Friedenau wohnen, war okay, mit der Perspektive wieder aufs Land zu ziehen. Ja, und dann habe ich gesagt, ich ziehe nach Wolfach zurück in meinen geliebten Schwarzwald. Und ich hatte ja immer Kontakt gehalten, meine Mutter besucht. Mein Bruder lebt da, bin zu Klassentreffen gefahren und fühlte mich, war jedes Jahr da, mindestens 1-2 Mal. Und dann habe ich halt mein Netzwerk aktiviert, Klassenkameraden, Geschwister, Schulfreunde, ja. Und eine Woche später hatte ich eine Wohnung in Wolfach. Und Marita hatte, weil sie Anteilscheine von einer Baugenossenschaft hatte, auch nach einer Woche eine Wohnung in Berlin, die bezahlbar ist, in Dannenrohr in Wilmersdorf. Also wir waren happy, aber wir merkten natürlich, das heißt, in einer bestimmten Weise trennen wir uns. Und das ist Fakt. Aber da wir beide immer sehr selbstständige Frauen waren und sozusagen dosiert unser Zusammenleben genossen, weil immer wieder, Marita hat 3 Tage die Woche gearbeitet, wenn ich zu Hause war, die war also auch weg, ich hatte meine Ruhe und haben dann die Tage, die wir zusammen hatten, genossen. Aber wenn man älter wird, muss man halt gucken, wie man leben kann. Und da habe ich gemerkt, dieser Schritt in Schwarzwald hat einfach gestimmt. Ich kann alles zu Fuß erledigen. Ich wohne ja alleine, aus dem Haus gehen, da Kaffee trinken, dort Kaffee trinken, im Sommer raus an den Fluss mich hinsetzen, lesen. Ich werde als ehemalige Wolfacherin voll akzeptiert, weil wir hatten ein Lokal, meine Mutter war beliebt, ich sehe ähnlich. Leute sprechen mich auf mein Gesicht an und wollen wissen, woher ich komme oder wohin ich gehöre. Und so, und ich gehöre da einfach dazu. Handwerker sind da, die sind nett und hilfsbereit und rufen eine Woche später an, klappt alles, funktioniert alles. Ich sage, hallo, ich habe einen Jazzchor gefunden, wo ich singen kann, also ich bin eingebunden. Und ich wurde noch nie in meinem Leben so viel besucht wie jetzt, in den letzten 2 Jahren.
Von jetzt von Leuten aus dem Dorf oder auch von Freunden,
Welches Dorf meinst du?
Kleinstadt, Entschuldigung.
Wir haben eine Kleinstadt mit 800 Jahre. 800 Jahre Stadtrecht, also wirklich, muss man schon sagen.
Kleinstadt.
Von Leuten aus Berlin, aus Bremen, aus Hamburg, aus Frankfurt, aus der Schweiz, die lieben den Schwarzwald und kommen dann im Camper. Und wir haben so einen kostenlosen Camperparkplatz für eine Nacht. Dann kommen sie und dann gehen wir schön zusammen essen und gehen spazieren und die übernachten in Wolfach und am nächsten Nachmittag fahren sie wieder nach Hause. Oder wir haben nebendran ein Hotel, was früher immer Reisebusse hatte und 40 Zimmer. Das heißt, die haben immer Platz. Vietnamesen gehört es inzwischen und sehr gutes Essen für alle Bedürfnisse, ja, vegetarisch und mit Fleisch und mit allem drum und dran. Das heißt, es ist immer und preiswert immer noch. preiswert. Also dann übernachten die im Hotel und wir treffen uns bei mir zum Frühstück oder gehen spazieren oder wandern ein bisschen rum. Also es ist, und in meinem Schwarzwald ist seit mehreren, also mindestens 2 Jahrhunderten Luftkurort und beliebt als Reiseland. Als ich Kind war in den 50ern, ja, da waren dauernd Touristen da aus Holland und England und Frankreich und Belgien und der Schweiz und dem Elsass und immer waren Touristen da. Und aus dem Rheinland dann irgendwann und als das Wirtschaftswunder anfing, kamen sie aus Nordrhein-Westfalen und wir hatten Fußballplatz und Campingplatz und Schwimmbad und da war immer was los. Also ich habe von früh auf gelernt, es gibt verschiedene Sprachen, es gibt unterschiedliche Religionen, es gibt Menschen, die von anderswo kommen. Also sehr lebendig.
Also eine kosmopolitische Kleinstadt, möchte ich
das sagen. Das könnte man sagen. Kosmopolitische Kleinstadt ist großartig.
Ja, und ja nun, drauf geblickt jetzt von außen, würde ich sagen, der Kreis schließt sich.
Ist auch mein Gefühl.
Ja.
Der Kreis schließlich, also ich bin persönlich bekannt im Altenheim. Das ist ein kleines Altenheim mit verschiedenen Privatwohnungen, mit betreutem Wohnen, mit Versorgungsstationen und so weiter, Pflegebereich. Da werde ich einen Platz kriegen. Ich könnte jetzt schon jeden Tag dort essen, wenn ich keine Lust habe zu kochen, muss ich mich halt vorher anmelden. Sage ich, ich würde gerne diese Woche mittags zum Essen kommen. Das hat ein Onkel von mir gemacht, als seine Frau im Altenheim war. Also, und mein Bruder ist vor Ort, ein Neffe von mir ist im sozialen Bereich tätig. Also, ich würde Unterstützung, Hilfe bekommen. Also, im Nebenhaus wohnen Leute, die zu Hause betreuen. Ja, also, das gibt's alles. Sozialstationen. Also, es ist eine sehr, sehr, sehr gute Infrastruktur. Und wenn ich. Ich meine, ich wohne jetzt im 3. Stock, sagen wir badisch. Also Parterre gilt als 1. Stock. Das heißt, ich habe 40 Treppen rauf und 40 Treppen runter. Das mache ich 3-mal am Tag, damit ich in Bewegung bleibe. Solange ich das kann, mache ich das. Und wenn ich halt meinen Vermieter gesagt habe, bauen wir halt einen Treppenlift ein. Aber ich gucke dann mal. In 4 Jahren werde ich 80. Also ich habe noch ziemliche Lebenserwartung vor mir.
Ja, das wird bestimmt auch noch spannend sein zu hören, was denn die nächsten Jahre deines Lebens vielleicht noch geplant sind, ob es noch ein Altersprojekt gibt oder etwas, wo du sagst, ich habe so viel in meinem Leben gemacht, erreicht. Gibt es vielleicht doch noch etwas, was noch getan werden möchte, wenn du in die Zukunft blickst?
Also meine Devise ist seit mindestens seit Corona-Zeiten, aber schon davor fing es an. Ich muss nichts mehr tun. Wenn ich ab morgen nichts mehr tue, ich habe genug getan in diesem Leben. Aber was ich jetzt natürlich anpacke, ich mache mir Gedanken über meinen kreativen Nachlass. Das heißt, mit einer Schülerin habe ich abgesprochen, die übernimmt mein ganzes Tonarchiv. Ihre Tochter wird dann meine Homepage übernehmen, die ist jung, die ist jetzt gerade mal 30, ja. Und also, dass ich so ein bisschen gucke, wer mein Bücherarchiv, weil ich habe ja außer den Büchern, die ich öffentlich, also bei Verlagen veröffentlicht habe, habe ich noch so 20 Broschüren mit 200 bis 300, 400 Seiten, wo ich Spezialthemen behandle, die Bodhisattva-Gelübde, Lojong, Aufsätze zu einem bestimmten Thema oder Vorträge. Also da ist noch viel Material da und da überlegen wir gerade, ob wir das jetzt als Books on Demand rausgeben, weil die sind ja alle formatiert, die sind alle druckfertig sozusagen, kann Books on Demand problemlos veröffentlichen. Da sind wir ein bisschen am Planen, in dem Sinne, denn mein Nachlass, meinen kreativen Audio Nachlass und schriftlichen Nachlass, dass das alles irgendwo versorgt wird von jüngeren Leuten. Aber lieb wäre mir natürlich auch, es gäbe irgendwo ein kleines Archiv, wo meine Sachen auch händisch, analog vorhanden sind. Also ich habe
das nicht so buddhistische Archive, wo.
Gibt's nicht.
Gibt's nicht.
Machen die alle nicht. Wenn kaum mal für ihre eigenen Sachen. Also es gibt noch keinen, ich habe bei der DBU natürlich auch angefragt. Mhm. Da habe ich schon mal von einem Freund von mir, der aus in den 20er Jahren geboren ist, der hatte eine riesen Sammlung von Dias von seinen Reisen nach Asien. Ich habe die Dias dorthin vermittelt, die sind also bei der DBU in der Geschäftsstelle in München. Aber bislang gibt es nichts. Und selbst meine Bücher, das sind andere, ich habe ja so viele Bücher. Ich habe immer noch 1000 Bücher jetzt in meiner Wohnung stehen, halt Geschichte und Philosophie und Buddhismus und Christentum und Psychologie und C.G. Jung und was weiß ich was alles. Und ich würde die gern einer Bibliothek vermachen, aber es gibt ja keine Bibliothek. Ich habe die alle Mediatheken im näheren Umfeld, also in unserem Landkreis, abtelefoniert, meine alte Schule, das Gymnasium. Nur aktuelle Sachen. Also da bin ich noch am Suchen. Also das sind zwei Anliegen. Also einmal meine private Bibliothek und mein Lehr, also die Aufnahmen und die Mitschriften meiner Lehrer, dass die an einem Ort zugänglich sind und ja, natürlich auch digital zugänglich werden, aber das sind wir am Überlegen.
Ja, das ist auch wirklich wichtig. Ich meine, das sehen wir beim Vermächtnis von Aya Khema. Ich meine, das ruht natürlich an einem Ort.
Es
hat einen Ort.
Ja.
Wir im Lotus Vihara sind ja natürlich auch dran, ne? Natürlich zu überlegen, wo ist denn dann, ne?
Der Ort, wo hier alles?
Genau.
Können wir uns ja zusammentun.
Genau. Ja. Aber das ist, du hast ja jetzt, du hast ja Frauen ausgebildet, du hast ja sozusagen Nachfolgerinnen.
Ja, ja, ja.
Nives, die ja auch dein Sekretariat macht und so.
Ja,
also
ja.
Von daher hast du ja Frauen, die bestimmt auch, wie du gesagt hast, das dann auch verantwortlich erstmal verwalten und hüten werden.
Aber die haben alle kein Haus. Also das war ja auch mein Ansatz.
Genau.
Ein eigenes Haus bindet sehr viel Energie. Das habe ich ja 8 Jahre erlebt. Das ist auch schön und es erdet. Aber wenn man unterrichtet, es ist Glotz am Bein, jetzt mal sagt, wenn man da nicht ein Team hat, was das alles macht. Und von daher, die sind schon interessiert. Also eine ist ja eine Schülerin von mir, die ich autorisiert habe, die sich jetzt um den, also Gedanken mit mir zusammen macht über den Audio- und Printnachlass. Aber also da ist Interesse da, aber ich meine, das kostet ja auch Geld und es braucht letztlich einen Ort. Und von daher bin ich auch ein bisschen in Kontakt mit Leuten aus dem Dachverband, ob da eine Möglichkeit ist oder. Aber ich meine, die werden natürlich alle, also die Leute, die ich von früher kenne, die sind natürlich alle mit mir alt geworden. Und da ist jetzt auch, oder bei Verlagen, ich meine, das ist auch das Problem. Die schließen sich dann wieder zusammen oder geben auf oder. Ist nicht einfach, also, aber ich bin da zuversichtlich in dem Sinne, irgendjemand hat den Nachlass von Hannah Arendt auch übernommen. Und 20 Jahre nach ihrem Tod haben sie plötzlich Kassetten von ihrem Mann entdeckt, von seinen Vorträgen, die vergessen worden waren. Die lagen in einer Kiste mit dem Zettel drauf, Power Tapes. Und dann hat die jemand vom Bard College angehört und dann zumindest digital zur Verfügung gestellt. Also ich vertraue da auch drauf. Es gibt Menschen, die Interesse an solchen Dingen haben. Aber wenn jemand eine Idee hat, welcome.
Sehr gut, ja. Klar, es gibt ja sowas auch wie einen digitalen Nachlass, ganz klar.
Ja, ja.
Das sehe ich gerade momentan bei Bruder David Steinstrast in seinen 98 Jahren. Der hat sich praktisch als eine Chat-Chibi seine Stimme.
Ja, er hat sich alles. Habe ich auch schon mal überlegt.
Wahnsinnsprojekt.
Ja, 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 ja.
Wahnsinnsprojekt. Also es gibt Möglichkeiten.
Ja.
Und ja, wer Ideen hat, möge darüber
sich melden.
Ja. Sehr schön.
Gut.
Dann erstmal danke für die Zeit in Brandenburg und für all das. Wir werden jetzt noch eine Übung haben.
Genau.
Ich weiß nicht, zu welchem Thema sie sein wird.
Aber ich will denke mir was aus.
Gleich sagen.
Und gut, dann. Das machen wir.
Jo.